Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Kohleausstieg wird im Rheinischen Revier um 8 Jahre vorgezogen. Das hat der Bundestag vor 3 Tagen beschlossen. So gehen 3 Braunkohlekraftwerke schon 2030 vom Netz und nicht erst im Jahr 2038. Was gut fürs Klima ist, bringt allerdings die Gipshersteller in Bedrängnis. Denn Gips wird häufig aus den schwefelhaltigen Kraftwerkabgasen gewonnen. Nach Ersatz wird fieberhaft gesucht. Andrea Hoferichter berichtet.
Ja, warte noch kurz.
Eine Werkhalle an der Technischen Universität Clausthal in Clausthal-Zellerfeld im Harz. Jakob Fenner schaut von einem haushohen Metallpodest auf eine rot lackierte Maschine. Immer wieder spritzt Wasser von unten durch ein schmales, 2 Meter langes Sieb aus Stahl. Darauf rutschen Gesteinsbrocken aus Gips und Ton langsam abwärts, während das Wasser den Ton herauswäscht. Schon nach 30 Zentimetern ist ein Unterschied zum eher bräunlichen Ausgangsmaterial zu sehen.
Das hier, so richtig erdig, könnte man es bezeichnen. Und hier hat man schon den vergleichsweise sauberen Stein.
Mehr als 10 Millionen Tonnen Gips werden in Deutschland jedes Jahr gebraucht. Vor allem für die Baubranche, aber auch für Formen, in denen etwa Waschbecken oder Blumentöpfe hergestellt werden, für Düngemittel, Tierfutter und die Zahnmedizin. Doch schon bald könnte Gips knapp werden. Der Grund? Etwa 40% der schwefelhaltigen Substanz werden aus den Abgasen von Kohlekraftwerken hergestellt und mit dem geplanten Aus für die Kraftwerke bis 2035 versiegt diese Quelle. Mit Ton verunreinigte Gipsabfälle aus Steinbrüchen könnten also helfen, das Problem zu entschärfen. Das Testmaterial, mit dem Jakob Fenner und sein Team arbeiten, stammt aus einem Steinbruch im Harz.
Dann hat man sich natürlich vor 20, 30 Jahren die ganzen Filetstücke, wie man das so schön sagt, schon rausgezogen. Das heißt, wir werden da jetzt nicht den hochreinen Supergips gewinnen können. Das muss uns auch klar sein. Aber natürlich können wir die etwas schlechteren Qualitäten, solange es ein sauberes Gestein ist, dann dem Produktionsprozess wieder zuführen.
In ersten Tests jedenfalls konnte das Gipsgestein praktisch vollständig vom Ton befreit und so aus dem Geröll wiedergewonnen werden. Auch die chemische Reinheit lag im Soll.
Da haben wir 87% erreicht, also wir sind auch hier im Rahmen des Projektziels. 85% waren gefordert, wir sind knapp drüber, alles gut.
Die Forschenden wollen den Prozess nun noch für eine industrielle Produktion optimieren. Außerdem haben sie geprüft, ob sich Gips und Ton mit weniger Aufwand ohne Wasser trennen lassen. Das Verfahren dafür heißt Prallzerkleinerung.
Das Material fällt in den Mahlraum. Dort sitzt ein Rotor, der erfasst die Partikel, schleudert die gegen eine Wand. Und Ziel war es, genau so viel Energie einzubringen, so sanft wie möglich das Ganze zu machen, dass wir den Gipsstein dabei ganz lassen, aber den Ton, also die Tonagglomerationen, die am Gipsstein sitzen, dass wir die dabei abschmettern.
Die Methode funktioniert allerdings nur, wenn es draußen richtig trocken ist. Sobald das Haldenmaterial feucht werde, bleibe der Ton am Gips kleben, sagt Jakob Fenner. Ob trocken oder nass aufbereitet, jeder Gipsbrocken zählt. Denn zurzeit steht noch in den Sternen, wie genau die drohende Gipslücke zu stopfen ist. Während die Hersteller fordern, mehr Naturflächen für den Gipsabbau freizugeben, setzen Umweltverbände auf verstärktes Recycling, auf die Gipsabfälle anderer Industriezweige und auf alternative nachwachsende Baustoffe. Auch die Gipsreste aus den Steinbruchhalden könnten einen Beitrag leisten. Die Vorräte sind allerdings begrenzt.
Das ist jetzt auch nichts, was wir die nächsten 100 Jahre lang machen können, weil irgendwann sind die Halden halt weg und dann hat sich zumindest der Teil an Gips, den wir wiedergewinnen können, erschöpft. Aber es ist natürlich erstmal ein Anfang.
Wie viel Gipsreste insgesamt noch in deutschen Steinbruchhalden lagern, will das Team um Jakob Fenner als nächstes ermitteln.